Ja, Tag auch, mein Name ist Tobs, dies ist der nur der HSV-Podcast, aufgenommen nach dem 29. Spieltag. Unser Hamburger Sportverein empfing am Samstagabend bei bestem Frühlingswetter im Volksparkstadion um 18.30 Uhr die Mannschaft von Schalke 04. Es war das Topspiel der Woche und man kann es kaum glauben, aber es wurde auch tatsächlich dann das beste Spiel des Spieltages, zumindest die ich bisher gesehen habe. Ich nehme das Ganze hier am Sonntagvormittag auf, das heißt am Sonntagnachmittag laufen ja auch noch zwei Spiele vielleicht und am Montag glaube ich auch noch, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber auf jeden Fall, es laufen ja noch einige Spiele. Und aber dieses Spiel war schon richtig klasse. Und unser Hamburger Sportverein, das wisst ihr natürlich alles, gewann dieses Spiel hochverdient, aber auch wirklich hochverdient mit 3:2. Nach dem Spiel, das habe ich gerade bei Twitter gesehen, hat sich Daniel Jovanov dazu hinreißen lassen, dieses Spiel unseres Hamburger Sportvereins ein bisschen zu vergleichen mit dem 4:4 gegen Juventus Turin vor 18 Jahren. Er hat das natürlich gemacht mit einem Augenzwinkern, ich habe auch geschmunzelt, aber es war auch wirklich endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel unseres HSV und ich saß 90 oder 95 Minuten elektrisiert und begeistert vor dem Fernseher und wenn ich im Stadion gewesen wäre, dann hätte ich höchstwahrscheinlich genauso gehüpft und gesprungen und steht auf für den HSV, wie das die über 54.000 dann vor Ort gemacht haben. Das war wirklich eine geile Stimmung und ein geiles Spiel. Es war wirklich großartig. Bevor ich aber auf das Spiel zu sprechen komme, muss ich jetzt gleich am Anfang dieses Podcasts so ein bisschen die Euphorie, ich will sie nicht bremsen, aber ich muss es dann doch ein wenig tun, denn ich habe das vor ein paar Wochen schon in diesem Podcast gesagt und dann eigentlich in jeder darauf folgenden Podcast-Folge immer wieder. Und ich mache es auch heute nochmal. Ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man über den HSV in diesen Tagen spricht, dass man als Blogschreiber oder als Podcaster oder als Journalist, wie auch immer, ja, dass man gleich am Anfang sagt, wo steht man eigentlich mit seinem eigenen Gefühl? Und ich bleibe dabei, ich rechne jetzt nicht mehr groß in der Tabelle. Das Einzige, womit ich rechne, ist, dass der HSV absteigen wird am Ende der Saison. Und ich glaube auch, dass wir absteigen werden. Und wenn das so sein sollte, dann müssen wir das sportlich nehmen. Und dann ist das auch völlig verdient. Ich weiß nicht, ob ihr Sky geguckt habt. Aber vor dem Spiel, in dieser Berichtvorbereitung oder in dieser Vorbereitung zu dem Spiel, da hat Sky eine 5-Jahres-Tabelle gezeigt aller Mannschaften, die professionell Fußball spielen in Deutschland. Das heißt, eine 5-Jahres-Wertung der ersten, zweiten und dritten Bundesliga. Und dann hat man geguckt, ne, wie viele Punkte macht ein Verein im Durchschnitt pro Spiel. Und was soll ich euch sagen? Auf dem letzten Platz war unser Hamburger Sportverein. Wir waren, was den Punktedurchschnitt pro Spiel angeht, wir sind seit 5 Jahren, auf die letzten 5 Jahre gesehen, die schlechteste Mannschaft, egal erste, zweite oder dritte Bundesliga. Ja, wir sind die schlechteste Mannschaft. Unseren letzten Sieg vor dem 7. April feierten wir am 26. November. Das muss man einfach alles auch nochmal, glaube ich, richtig einordnen. Das war der erste Sieg in diesem Kalenderjahr. Und wir haben vor diesem Spiel in der gesamten Rückrunde erst 5 Tore geschossen. Gestern haben wir dann gleich 3 geschossen. Da sieht man, was für ein außerordentliches Spiel es war. Und dann sieht man auch, dass man sich darüber total freuen kann und dass es total berechtigt ist, auch dann euphorisch zu sein und zu jubeln. Aber Freunde, fangt jetzt bloß nicht das Rechnen an in der Tabelle. Es sind noch 5 Spiele, 5 Punkte und so weiter und so fort. Wir wissen alle, am Nachmittag hat der 1. FC Köln zu Hause gegen Mainz 05 1:1 unentschieden gespielt. Das bedeutet, durch unseren Sieg haben wir dann die Kölner wieder auf den letzten Platz zurückgedrängt. Wir sind jetzt 17. und Mainz auf dem Relegationsplatz ist in Anführungsstrichen nur 5 Punkte von uns entfernt. Auf Platz 15 dann der VfL Wolfsburg. Der hatte am Samstagnachmittag sein Spiel gegen den SC Freiburg gewonnen und hat jetzt 29 Punkte, ist also 7 Punkte entfernt. 7 Punkte von einem direkten Verbleib der Bundesliga, einem direkten Nicht-Abstiegsplatz. Und natürlich, es sind noch 5 Spiele zu spielen, es sind noch 15 Punkte zu vergeben. Klar ist das theoretisch möglich, aber ganz ehrlich, liebe Freunde, warum sollte es uns passieren? Warum? Ja, wenn wir alle halbe Jahr mal ein Spiel gewinnen. Klar, der Trend, und das, ich komme ja gleich auf das Spiel, und der Trend unter dem neuen Trainer Titz ist wirklich klasse und bringt auch endlich wieder Spaß, mal zuzuschauen. Und natürlich könnte das ein Grund sein. Und ich gehöre nicht zu diesen HSV-Fans, die sagen, endlich steigt der HSV mal ab. Ich wünsche dem HSV den Abstieg. Völliger Bullshit. Sollten wir das Wunder, und es wäre wirklich ein Wunder, sollten wir das Wunder schaffen, dann wäre ich ja einer, der sofort am höchsten springt vor Freude. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, welche Erwartungshaltung habe ich jetzt an diesen Verein, an diese Spieler, an dieses Trainerteam, und welche Erwartungshaltung habe ich davon, wie die Saison jetzt noch verläuft. Und ich glaube, wenn man jetzt die Erwartung zu hoch hängt, dann tut das keinem gut, und dann wird das höchstwahrscheinlich in große Trauer und teilweise ja auch bei einigen in Wut wieder enden. Und das geht natürlich nicht. Ne? Gucken wir uns alleine den nächsten Spieltag an. Ne? Da spielt Wolfsburg zu Hause gegen Augsburg. Ganz ehrlich, da können die Wolfsburger schon relativ viel klar machen. Vor eigenen Fans, und Augsburg ist jetzt momentan auch nicht die Mannschaft der Stunde, wo man sagt, vor dem muss man richtig Angst haben. Und Mainz spielt dann am Montagabend, wenn alle schon gespielt haben, spielt Mainz zu Hause gegen Freiburg. Ja, Freiburg hat jetzt auch gerade gegen Wolfsburg verloren, und zu Hause ist Freiburg stärker als auswärts. Jetzt muss Freiburg auswärts ran gegen Mainz. Also warum sollen die Mainzer das Spiel jetzt nicht gewinnen? Das ist jetzt der nächste Spieltag, der 30. Spieltag ist jetzt nicht unbedingt für Wolfsburg und für Mainz so absolut unmöglich. Ja, da hat es Köln schon schwerer. Die müssen in Berlin ran, und Berlin hat jetzt wieder verloren gegen Gladbach, die spielen jetzt auch keine dolle Rückrunde. Zu Hause sind sie oftmals ja ganz gut. Also, naja, es sind für alle drei Mannschaften nicht unbedingt die schwersten Gegner. Nur der HSV, der darf nächstes Wochenende in Hoffenheim ran. Das letzte Heimspiel hat Hoffenheim ebenfalls gegen einen Abstiegskandidaten gespielt, nämlich gegen den 1. FC Köln, und hat dort 6:0 gewonnen. Ja, also Hoffenheim ist eine richtig starke Mannschaft. Wir auch, da komme ich jetzt gleich zu, aber ich will es euch nur noch mal sagen. Es könnte theoretisch am nächsten Spieltag schon wieder alles vorbei sein, und der HSV könnte 9 oder 10 Punkte oder was waren das? 8 oder sogar 10 Punkte von irgendwelchen Relegationsplätzen wieder entfernt sein oder von einem Nicht-Abstiegsplatz. Also das kann auch passieren. Na klar kann es auch passieren, dass Wolfsburg um Mainz strauchelt und wir gegen Hoffenheim wieder so ein geiles Spiel spielen wie gegen Schalke, und dann sind es auf einmal nur noch 2 Punkte. Könnte auch passieren, aber das hier ist kein Hollywood-Film, das ist halt jetzt Fußball, da kann alles passieren. Aber nur, weil wir jetzt eine aufsteigende Tendenz haben und gegen Schalke jetzt mal 3 Punkte eingefahren haben, das heißt noch lange nicht, dass wir den direkten Abstieg verhindern können in dieser Saison. Ich wünsche es dem HSV, ich glaube nicht dran. Ich rechne weiterhin damit, dass wir am Ende des 34. Spieltags, vielleicht ja sogar schon 1-2 Spieltage zuvor, rechnerisch nicht mehr in der ersten Liga verbleiben können. Und da muss man das auch sportlich sehen, bei aller Trauer, die dann da ist. So, das wollte ich vorwegnehmen, und ja, jetzt ist schon die Laune bei diesem Podcast natürlich getrübt. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt sogar schon ausgeschaltet haben. Komme ich jetzt aber zum Spiel unseres Hamburger Sportvereins gegen Schalke 04, und Freunde, was war das bitte für ein geiler Kick. Ja, der war total begeisternd, der war großartig, die Mannschaft war toll eingestellt, und ja, Schalke, ich habe das ja schon im letzten Podcast gesagt und ich habe es auch im Reingemacht-Podcast gesagt, Schalke 04, dass die letzten 6 Spiele gewonnen haben und dass die auf Platz 2 der Tabelle sind. Fußballerisch kann ich es nicht wirklich ganz verstehen, denn die spielen wirklich für mich als neutralen Beobachter, wenn es um Schalke 04 geht, ich habe nichts gegen die oder ich finde die auch nicht ganz toll oder ganz doof, sondern ich bin da neutral, aber die spielen einen völlig unattraktiven Fußball, meiner Meinung nach. Ich gebe zu, ich habe nicht viele Spiele von Schalke 04 gesehen, die meisten habe ich dann in Zusammenfassung gesehen oder bei irgendwelchen Konferenzschaltungen auf Sky. Also das ist ja immer was anderes, als wenn man 90 Minuten lang ein Spiel am Stück sieht, gebe ich gerne zu. Aber das, was ich da bisher gesehen habe, muss ich sagen, das war echt unattraktiv, aber erfolgreich. Und ich habe das hier auch nochmal gesagt für alle die wenigen Schalke-Fans, die jetzt hier vielleicht diesen Nur der HSV-Podcast hören, nach knapp 10 Minuten. Ich habe das auch schon in der letzten Folge gesagt und ich habe es auch bei Reingemacht gesagt. Natürlich würde jeder, aber auch wirklich jeder HSV-Fan aktuell lieber ein Schalke 04-Fan sein. Ist doch klar, ja, ich möchte lieber von den gegnerischen Fans so ein bisschen bepöbelt werden, dass mein Fußball nicht so attraktiv ist, aber ich stehe auf dem Champions-League-Platz. Also, das ist doch klar. Man muss sich dafür nicht entschuldigen und das ist auch völlig okay und es ist die erste Saison von Tedesco, der, ich weiß, da habe ich auch schon mal das ein oder andere Mal auf die Mütze bekommen, ich habe das Gefühl, von weit außerhalb, und ich kann damit völlig falsch liegen, aber ich habe das Gefühl, dass der Tedesco diese erste Saison, dass das ganz schön was gemacht hat mit seinem Charakter und ich glaube, dass der zu einer völligen Selbstüberschätzung tendiert. Aber ich lasse mir doch gerne eines anderes belehren, wenn Schalke-Fans, die da wirklich nah dran sind und täglich sozusagen sich mit dem Team und mit dem Trainer beschäftigen, kann auch sein, dass das völliger Bullshit ist. Aber das ist der Eindruck, den man von außen hat, dass da wenig Demut ist und dass da auch wenig, ja, irgendwie Freude ist. Der Mann wirkt so verbissen und so, ich weiß auch nicht. Also man kann das auch fokussiert nennen, aber anyway. Aber er lässt einen erfolgreichen Fußball spielen. Ich finde, wie gesagt, nicht sehr gut, aber das ist doch scheißegal. Aber einen erfolgreichen Fußball. So, nun traf diese Mannschaft, die sehr erfolgsverwöhnt war in den letzten Wochen, die zwar sagt, wir müssen uns alles hart erarbeiten, aber die haben das irgendwie zumindest gestern nicht wirklich gezeigt, dass sie das auch verstanden haben, was sie selber ins Mikrofon sagen. So richtig gekämpft und richtig gefightet, richtig dagegen gehalten haben sie nicht. Dennoch sind sie 1-0 in Führung gegangen. Und da muss ich mal sofort, auch da bin ich, habe ich vielleicht gar keine Mainstream-Meinung, aber da muss ich sofort den Schiedsrichter und auch den Videoschiedsrichter in Köln in Schutz nehmen. War das jetzt ein Kopfballtor oder ein Handballtor oder war es ein Kopfhandtor? Wie auch immer, ich habe es im Live-Bild überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwas mit der Hand war. Und selbst bei den standardisierten Wiederholungen habe ich das überhaupt nicht gesehen. Erst nachdem Sky, als das Spiel schon wieder lief, nach 2-3 Minuten nochmal andere Kameraperspektiven gezeigt hat, da konnte man dann doch den Eindruck gewinnen, dass Naldo auch hier deutlich mit der Hand dran war, aber so richtig 100% klar ist das eigentlich nicht. Und deswegen, und das muss ich jetzt kurz erklären, und deswegen finde ich es auch völlig korrekt, dass dieser Treffer gegeben worden ist. Das würde ich jetzt auch sagen, wenn Schalke mit diesem Treffer 1-0 gewonnen hätte. Ich finde es völlig korrekt, dass Köln, also der Video Assistant Referee, sich nicht gemeldet hat, weil die Erklärung vom DFB ist ja bei der Einführung gewesen, dass der Videoschiedsrichter nur dann eingreift, wenn eine Entscheidung klar falsch ist. Klar falsch. Und hier ist es nicht klar. Selbst mit Vergrößerung, Zeitlupe hin und her sieht man Kopf und Hand auf einer Höhe mit dem Ball und dann geht der Ball rein. Man sieht überhaupt nicht, mit welchem Körperteil ist denn da jetzt ins Tor geflogen. Und wenn man das nicht klar sieht, dann soll sich Köln auch zurückhalten. Dann ist das keine klare Fehlentscheidung. Was mich ja viel mehr aufgeregt hat in dieser Saison oder weiterhin aufregt, dass sich Köln an diese diese eigene Regel sich viel zu oft selbst nicht hält. Ja, dass Tore fallen, die dann zurückgenommen werden, weil Köln sagt, da waren Spieler im Abseits und dann siehst du irgendwelche Kameraeinstellungen und dann siehst du, da war so ein halber Fuß im Abseits oder so eine Fußspitze. Ja, und da haben wir auch schon des Öfteren gesehen, dass dann Tore zurückgenommen worden sind. Da diskutiere ich dann auch über Twitter natürlich mit einigen, die sagen, ja, es gibt ja nicht klar falsch, entweder richtig oder falsch. Ich finde, das kann man im Leben oft zwar anwenden, aber in diesem Fall ist das nicht immer richtig, meiner Meinung nach. Und in diesem Fall finde ich es dann halt auch doof, wenn Köln sagt, naja, da war aber eine Fußspitze im Abseits. Das ist keine ganz klare Fehlentscheidung. Da sollte sich der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter zurückhalten. Und deswegen fand ich es auch völlig korrekt, dass Köln das Spiel hat weiterlaufen lassen. Und meiner Meinung nach hat man so völlig richtig entschieden. Und Naldo, um auch das dann abschließend zu sagen, hat dann, das ist ja ein bisschen, also ich weiß nicht, wer Fußball interessiert ist, der wird ja schon seit vielen, vielen Jahren Naldos Karriere begleiten und ich glaube, das ist ein insgesamt, ja, wir sind alles keine Heiligen, glaube ich, ne, aber insgesamt hat sich dieser Mann in all diesen Bundesliga-Spieljahren ganz, ganz wenig hat zu Schulden kommen lassen, ist im Großen und Ganzen ein sehr fairer Sportsmann und er hat dann ja gesagt, ja, also der Ball ist an den Kopf gegangen und Hand und dann ins Tor. Also welcher Körperteil jetzt wirklich dafür verantwortlich war, dass der Ball diese Richtung ins Netz genommen hat, konnte er auch nicht sagen. Und ich glaube ihm da mal, weil das ist ja alles ein Bruchteil einer Sekunde. Und insofern haken wir das ab. Ich meine, wir haben eh gewonnen, insofern ist es egal, aber ich wollte es dennoch nochmal sagen, dass mich der Videoschiedsrichter in ganz anderen Szenen viel öfter aufregt und ich finde, dass sie hier endlich mal ihrer eigenen Linie oder ihrer eigenen Richtlinie mal treu geblieben sind. Ich würde mir nur wünschen, dass das bitte in jedem Spiel ist und nicht in dem einen Spiel so und im anderen Spiel so. Das ist halt das, was uns alle, denke ich, aufregt. Aber dem HSV hat dieser unverdiente Führungstreffer von Schalke 04 überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben weitergespielt wie bisher und dann kam dieser geniale Einwurf von Douglas Santos, den Kostic da direkt reinköpft. Ich meine, da haben wir alle schallend gelacht. Hinterher habe ich gelesen und Titz hat es ja auch gesagt, dass das sogar irgendwie trainiert worden ist, dass man da eine Schwäche bei Schalke ausgemacht hat. Keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt. Wobei Douglas Santos ja wenige Minuten danach von der fast gleichen Stelle wieder einen Einwurf gemacht hat. Und das wurde ja wieder eine gefährliche Torchance für Luca Waldschmidt. Also das ist schon echt irre. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe dann ja twittern wollen während des Spiels. Ich bin dafür, dass Douglas Santos ab jetzt alle Ecken wirft. Ja, als Aaron Hunter zur Ecke ging, habe ich geschrieben, also leider habe ich geschrieben, dass Ito alle Ecken werfen soll. Das war natürlich Quatsch. Ich meine natürlich Douglas Santos, ja. Aber die Einwürfe von Douglas Santos, die waren wirklich klasse gestern, ne? Und wann haben wir mal gute Einwürfe gesehen, ne? Also das ist ja auch schon Jahrzehnte her, sage ich mal. Gut, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung in der Halbzeit, dass Schalke, sag ich mal, unser Spiel so ein bisschen ausgelesen hat und dass sie dann eine gute Antwort gefunden haben, weil Berlin hat das vorgemacht, wie großartig, das muss man echt sagen, der Paul Dardai uns da ausgelesen hat, zwei, drei Dinge in seiner eigenen Mannschaft verändert hat und dann auf einmal spielten die uns gegen die Wand. In Stuttgart war das nicht ganz so der Fall, aber in Stuttgart kamen wir auch in der zweiten Halbzeit, war das Spiel deutlich schwerer für uns. Und in den allerersten Minuten sah Schalke auf einmal auch so ein bisschen stabiler aus. Aber das hielt irgendwie nicht lange. Und dann wurde das Spiel in der zweiten Halbzeit insgesamt genauso wie das in der ersten. Und dann kam dieses unglaubliche Dribbling von Ito. Also muss man ja sagen, das alleine deswegen, also ich meine, dafür gehst du doch ins Stadion, oder? Egal, welche Mannschaft da spielt und egal, in welcher Liga du spielst, aber wenn du so einen Fußball siehst, dafür zahlst du gerne Geld und gehst gerne ins Stadion, oder? Das war von Ito wirklich wunderbar vorbereitet. Holtby dann fast ein bisschen lässig mit der Hacke, wobei du musst dich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden, was machst du jetzt? Und dann hat er sich dafür entschieden. Glück dann natürlich, dass der Ball nochmal zu ihm zurückging und dass er den dann mit der Brust dann ins Tor buxierte, aber das war wirklich ein Tor des Willens. Also das wird mir viel zu oft gesagt, aber in diesem Fall war das so. Weil der Fährmann war da, irgendein Schalker Verteidiger war auch noch da, aber dieser kleine Holpi setzt sich dann da durch und trischt diesen Ball dann mit seiner Brust ins Netz. Das war schon großartig und die Führung auch völlig verdient. Auf den Torjubel gehe ich jetzt nicht ein. Und dann kam eigentlich das, vor dem 2:2 habe ich selber schon so gedacht, uiuiui, jetzt könnte es knapp werden, weil der HSV spielte irgendwie zwar weiterhin sehr aktiv und so, aber irgendwie, das wirkte alles so ein bisschen hektisch. Und der, ich weiß gar nicht, wer es war, aber der sehr gute, empfand ich zumindest, der sehr gute Sky-Kommentator hat das ja wenige Momente vor dem 2:2 richtig gesagt, als er die Äußerung getätigt hat, der HSV spielt sich, berauscht sich jetzt so ein bisschen an seinem eigenen Spiel. Und genauso sah es aus. Man hat sich zwar viel zugetraut und man hat toll gespielt und das sah auch super aus, aber irgendwie merkte man natürlich auch, den steckten jetzt schon 65, 70 Minuten in den Knochen. Ja, das war ja ein unglaublich intensives und ja Leidenschaft geprägtes Fußballspiel, was natürlich geil ist, aber das kostet natürlich Körner, das kostet natürlich Kraft und deswegen waren die Pässe und die Aktionen auch nicht mehr ganz so, ich sag mal, gut und konzentriert zu Ende gespielt und dadurch verdatteln wir öfter den Ball. Ja, und dann ging so ein Datteltor dann auch noch dann rein zum 2:2, blöde Abpraller da vom Burgsch. Dala heißt er, glaube ich, so, ne? Der dann für Schalke traf. Es war eigentlich deren zweiter, dritter Torschuss, glaube ich, und dann das zweite Tor. Torwartdiskussion sehe ich jetzt hier nicht ganz so klar. Ein Torwart mit ein paar Jahren Fußball-Bundesliga-Routine hätte sich höchstwahrscheinlich bei einem ersten Schuss nicht sofort so hingelegt, sondern hätte vielleicht ein bisschen länger gestanden und dadurch wäre es nicht zu dieser Fußabwehr gekommen. Das mag alles sein, aber pappalapapp. Pollersbeck, ich glaube, das war jetzt sein drittes Spiel unter Titz. Ich glaube, das war sein fünftes Erstliga-Bundesliga-Spiel. Und wenn man dann bedenkt, wie der uns den Arsch gerettet hat in der letzten Spielminute. Also komm, da gibt es jetzt auch keine große Fehleranalyse. Nobody is perfect und den jungen Spielern, den verzeiht man das sowieso ein bisschen eher. Ne? Also insofern alles okay, 2-2 und dann ging es mir sicher so wie den meisten Fußballspielern und auch den meisten Fans im Stadion. Ich habe dann wirklich gedacht, das war's dann. Ja, es bleibt höchstwahrscheinlich bei diesem Unentschieden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch verlieren. Aber ich habe ab der Zeit dann nicht mehr an einen Sieg gedacht und war wirklich positiv überrascht, dass die Mannschaft aber noch an sich glaubte und dass sie sich weiter Chancen erspielte. Leider, meiner Meinung nach, wurde Luca Waldschmidt dann ein bisschen spät erst ausgewechselt. Toller Spieler mit ganz viel Herz, aber ich fand ihn gestern von den 11 Jungs da irgendwo am unglücklichsten. Da waren manchmal Laufwege, die er nicht richtig gegangen ist, wo dann die Bälle verloren worden sind, von seinem Volley-Schuss übers Tor. Konnte man vielleicht auch ein bisschen schwer nehmen, aber ich empfand ihn insgesamt ein bisschen glücklos. So, der hat sich total aufgerieben, war engagiert, aber an dem Tag glücklos. Und das kennt jeder von uns, ne, der arbeitet oder zur Schule geht oder so. Du hast halt Tage, da bist du besonders gut drauf und konzentriert und dann gibst du Tage, ja, da versuchst du mit voller Konzentration dann irgendwie so ein gewisses Level zu erreichen, wirst aber nie so richtig toll an dem Tag. Und ich glaube, so ging es auch um Luca Waldschmidt. Insofern hätte ich den Fiete Arp gerne mal ein bisschen länger gesehen, weil der hat in den letzten 10 Minuten war der jetzt auch nicht mehr so zu sehen. Ich hätte den Fiete Arp gerne mal so ab der, keine Ahnung, 55. 60. Minute schon gesehen, dass mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde für den HSV spielt. Das wäre gut gewesen. Aber anyway. Aber der HSV hat weiter an sich geglaubt. Titz hat nochmal offensiv gewechselt, ja, und dann kam dieser Hammer von Aaron Hunt. Das war wirklich ein saugeiles Tor. Wenn wir nicht so verwöhnt gewesen wären oder wenn wir nicht aktuell gerade so verwöhnt worden sind, wie heißt denn das jetzt? Ist auch egal. Ne? Aber wir haben in der Champions League dieses geniale Fallrückzieher-Tor von Cristiano Ronaldo gesehen und einen Tag vorher diesen Wahnsinns 40-Meter-Hammer von Zlatan Ibrahimovic da in L.A. Ja, wenn du da mit solchen Toren verwöhnt wirst, dann ist so ein Aaron Hunt-Tor natürlich auch super, ne? Aber naja, dann gibt es vielleicht auch noch andere, aber anyway, das war ja so ein geiles Tor und eigentlich so ein Fernschuss geht beim HSV meistens irgendwie so in den vierten Stock und dass der dann so in den Winkel gegangen ist, wunderbar. Und ich freue mich auch total für Aaron Hunt, weil der hat ja bei ganz vielen HSVern einen schweren Stand und auch ich finde ihn etwas sonderbar, so möchte ich mich mal ausdrücken, aber der hat nun wirklich gestern vielleicht sein bestes Spiel für den HSV gemacht, ohne dieses Tor. Der war überall. Als ich erst gesehen habe, dass Aaron Hunt die einzige Sturmspitze ist, habe ich gedacht, what the fuck, was soll das denn? So, aber wenn du gesehen hast, wie der sich mit Waldschmidt immer wieder abgewechselt hat und wie tief der gegangen ist und wie viel Kilometer der gefressen hat, das war der Wahnsinn. Und insofern habe ich mich für ihn total gefreut. Ja, total gefreut. So, dieses Spiel haben wir dann auch verdient gewonnen, auch wenn es dann zum Schluss dann nochmal ziemlich eng wurde. Aber Schalke hätte es auch wirklich nicht verdient gehabt und das muss man auch Schalke 04 mal hoch anrechnen, auch dem Trainer Tedesco und allen Spielern, dass sie das alle auch zugegeben haben nach dem Spiel, dass hier die richtige Mannschaft gewonnen hat und dass sie einfach an dem Tag wirklich keinen guten Tag hatten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das lag auch ein bisschen an uns, ne? Das lag am HSV. So, das war das Spiel. Ich habe mir echt vorgenommen, weil ich hätte euch auch sagen können, es war ein geiles Spiel und Punkt und dann wäre der Podcast hier 2 Minuten lang gewesen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich immer so viel kritische Töne sage und so lange Podcast-Folgen aufnehme, dann hat es der HSV auch mal verdient, wenn ich mal nach einem geilen Spiel mal einen langen Podcast aufnehme. Ne? So, letztes Thema, das ich habe, und das muss ich dann vielleicht nochmal erklären, ist ein Tweet, den ich nach dem Spiel abgegeben habe. Ich habe, ja, da muss ich mal genau gucken, warte mal ganz kurz, habe ich jetzt hier noch die, habe ich das jetzt hier noch? Warte mal, hier bin ich. Ah, hier sind meine Tweets. Ich muss hier mal raufklicken, dann lese ich euch das genau vor. Genau, ich habe geschrieben nach dem Spiel als Hobbs, Egal ob in der ersten oder in der zweiten Bundesliga, sollte der HSV nicht mit Christian Titz in die neue Saison als Cheftrainer gehen, werde ich den Support in Klammern Podcast für mindestens eine Saison einstellen. Daraufhin gab es natürlich viele Reaktionen und ich möchte das jetzt hier nochmal in diesem Podcast erklären, weil das ist ja bestmöglich eigentlich, ne? Also, wie meinte ich das? Ihr müsst verstehen, ich bin vor 4 bis 5 Jahren an diversen Abenden zu HSV Plus Veranstaltungen gegangen und habe mich mit diesem Thema Ausgliederung beschäftigt. Und was interessiert mich als Fan, ob das eine AG ist oder ein Verein und welche betriebswirtschaftlichen Vor- oder Nachteile das hat? Das ist auch interessant natürlich, aber in erster Linie interessiert mich natürlich der sportliche Werdegang. Und bei HSV Plus hat man immer wieder gesagt, wir wollen keine teuren Spieler einkaufen von außen, wir wollen aus dem eigenen Nachwuchs Spieler generieren. Es war die Zeit, wo dann auch Geld gesammelt worden ist, ja vom Verein zwecks, sag doch mal schnell, hier Jugendakademie, hat einen anderen Namen, der mir in dieser Sekunde nicht einfällt, aber das Geld, was am Ende nachher veruntreut worden ist, weil es für andere blöde Transfers ausgegeben worden ist, wo Alexander Otto jetzt nochmal eine Spende geleistet hat, damit dieser Campus, genau das ist das Wort, damit dieser Campus endlich gebaut werden konnte. So, und diese ganzen Hintergründe, ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt, auch mit den Leitbildern von HSV Plus, möglichst keine Spieler über 23 und mit Perspektive und so viele Spieler aus der eigenen Jugend und auch mit dem Risiko, dass dieser Weg uns eventuell mal in die zweite Liga führt, aber dass wir endlich mal wirklich den Reset-Knopf drücken und die Kultur in diesem Verein wirklich ändern. Das war das, warum ich für HSV Plus mich so begeistert habe und das war das, warum ich 2014 im Sommer ins Volksparkstadion gefahren bin und meine Stimme abgegeben habe. Ja, das war das, was mich begeistert hat. Und alles, was danach kam, so wenige Tage danach, ja, dass dann Dietmar Beiersdorf auf einmal kam und der Lasogga geholt hat. Ich will die ganze Geschichte nicht wiederhören, aber diese ganze Scheiße nach 4 Jahren, ich kann es einfach nicht ab. Und der HSV ist natürlich weiterhin ein großer, aufgeblähter Verein mit ganz undurchsichtigen Strukturen und man könnte sowas auch verfilzt nennen. Ja, wer welche Interessen hat. Ne? Guckt euch nur den Wettstein an oder Van Heesen und beschäftigt euch mal damit, was bei Football Leagues rausgekommen ist, wer ist wo beteiligt und das ist dann wirklich schlimm beim HSV und ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, also wenn wir in der ersten Liga bleiben sollten, dann würde es ja immer wieder so weitergehen. Vielleicht wäre es doch mal ganz gut, wenn wir runtergehen, weil dann würden nämlich viele Männer, die ich gerade hier genannt habe, vielleicht auch ihre Jobs verlieren und dann gibt es vielleicht wirklich mal die Chance für einen Neuaufbau. Und ich kann mich auch mit diesem Gedanken anfreunden. Deswegen sage ich ja, da habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, ein Abstieg Zweitliga wäre jetzt für mich nicht unbedingt das Schlimmste aller Möglichkeiten. So. Aber ich nehme es auch nicht als Allheilmittel. Ich sage, ich will jedes Spiel als Fan, ja, wenn ein Anpfiff ist, möchte ich jedes Mal, dass meine Mannschaft gewinnt. Und wenn es nachher reichen sollte, zur ersten Liga verbleibt, dann würde ich das auch toll finden. Aber wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Aber was ich halt endlich mal sehe, ist unter Christian Titz endlich mal genau der Fußball und genau die Philosophie, warum ich vor 4 Jahren ins Volksparkstadion gegangen bin und HSV Plus gewählt habe. Endlich setzt mal einer um. Tut mir leid. Endlich setzt mal einer um, dass wir mit vielen Spielern trainieren, dass viele Spieler aus der U21 und U19 zu den Profis mit dazukommen, im Laufe der Woche vielleicht ausgefiltert werden oder nicht, aber jeder immer mal eine Chance hat, auch in den Profikader zu rücken. Endlich setzen wir es mal um, dass junge Spieler auch mal eine Chance bekommen. Und natürlich darf ein Luca Waldschmidt auch nicht seinen besten Tag mal haben. Natürlich darf er auch mal übers Tor schießen. Und wenn der Pollersbeck, zum Schluss den Ball von Naldo da in der 93. nicht von der Linie gekratzt hätte, sondern irgendwie dann ins durchgelassen hätte, dann wäre das so gewesen. Mein Gott, das sind junge Spieler. Ja, die dürfen das dann auch mal. Und aber endlich haben wir wieder einen anderen Geist und wir haben einen anderen Spirit. Und ob jetzt der Christian Titz von dem Bernhard Peters kommt, den ja viele auch als relativ dubios und undurchsichtig und eher merkwürdig ansehen oder nicht, es ist mir in diesem Moment egal. Es geht mir nicht bei meinem Tweet, den ich geschrieben habe, habe. Ja? Sollte der HSV nicht mit Christian Titz in die neue Saison als Cheftrainer gehen, werde ich den Support für mindestens eine Saison einstellen. Also mir geht es gar nicht um den Menschen Christian Titz, sondern mir geht es darum, ich möchte, dass mein Verein endlich diesen Weg, den sie jetzt vor 3 Wochen angefangen haben mit diesem Trainerteam, dass sie diesen Weg endlich weitergehen. Scheißegal, ob in Liga 1 oder in Liga 2. Aber wenn ich mir angucken muss, dass am Ende der Saison vielleicht hier wieder nochmal eine Veränderung auf dem Trainerposten stattfindet und dass man dann vielleicht entweder wieder einen Trainer holt, der ein bisschen einen größeren Namen hat, um in der ersten Liga endlich mal zu bleiben oder, was ja deutlich wahrscheinlicher ist, wenn wir absteigen sollten, um möglichst den Wiederaufstieg sofort zu schaffen. Also sollte man jetzt wirklich diesen Weg, den wir viel, 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 viel zu spät eingeschlagen sind, sollte man den aber nach wenigen Wochen, nach wenigen Spielen schon wieder verlassen, dann wäre mein Maß wirklich voll. Ich bin HSV-Mitglied, ich würde meine Mitgliedskarte auch nicht abgeben und natürlich würde ich auch in der kommenden Saison dem HSV, egal in welcher Liga, die Daumen drücken, dass die gewinnen. Und natürlich würde ich mich auch mit meinem Freund und Fußballexperten Broxi treffen und den Reingemacht-Podcast weitermachen. Aber diesen Podcast hier, nur den HSV-Podcast, den würde ich definitiv dann für mindestens eine Saison mal einstellen, weil da hätte ich dann echt keinen Bock mehr, das alles wieder zu kommentieren. Was nicht bedeutet, dass ich dem HSV nicht immer 3 Punkte pro Spiel wünsche und möglichst einen bestmöglichen Verlauf. Aber dann wäre ich wirklich wahnsinnig enttäuscht, weil man hat mich in den letzten 4 Jahren so sehr enttäuscht in der Vereinsführung, was man alles gemacht hat und wo man sich die eigenen Taschen vollgestopft hat und nicht ans Wohl des Vereins gedacht hat. Das finde ich echt unglaublich. Und jetzt ist da endlich mal ein Trainer, der zumindest, was das Spielerische angeht, mal eine Idee hat. Man sieht tatsächlich eine Spielidee, man sieht tatsächlich eine Handschrift. Das hatten wir ja seit vielen Jahren nicht. Ich habe immer gedacht, das geht beim HSV mit diesen Spielern nicht. Ich denke, die Spieler sind so beschissen zusammengestellt worden. Und deswegen konnte Bruno und Markus und wie sie alle heißen, konnten deswegen ja keinen attraktiven Fußball spielen. Ist ja der Wahnsinn. Ne? Und auf einmal geht es dann doch. Ich bin ja selber völlig überrascht und es freut mich und ich erfreue mich dabei, diesem HSV wieder zuzugucken beim Fußballspielen. Und da ist mir jetzt die Liga-Zugehörigkeit ehrlich gesagt zweitrangig. Ja, und ob wir dann in der nächsten Saison weiterhin die Chance haben, in der ersten Liga zu spielen oder ob es dann gegen Heidenheim und Sandhausen geht, dann ist das halt mal so. Ist es halt blöd. Ja, dann müssen wir mal um 13 Uhr gucken. Aber wenn wir weiterhin eine jüngere Mannschaft haben sollten mit Mut und die versuchen, das Spiel zu gestalten und Ballbesitz zu haben. Und wenn es endlich wieder Spaß bringt, dem HSV zuzugucken, dann tue ich das auch total gerne in der zweiten Liga. Ehrlich jetzt. So, ich möchte nur, dass dieser Weg, den man mir vor 4, 5 Jahren versprochen hat und der mit hoher Verzögerung und mit ganz viel Dramen zwischendurch, mit Relegation und so weiter und so fort, ja, oder jetzt ein halbes Jahr lang kein HSV-Sieg, ja, jetzt haben wir den endlich mal und da würde ich sagen, es ist doch scheißegal, ob wir in Hoffenheim gewinnen oder nicht und es ist scheißegal, ob wir drin bleiben oder nicht. Was ich möchte ist, dass wir dieses neue Gefühl, wir alle HSVer, unseren Verein mal zuzugucken, dass wir das bitte beibehalten. Und dann ist das Ergebnis echt zweitrangig. Und das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Und wenn der HSV und die HSV-Führung das nicht kapiert und das nicht versteht und versucht irgendwie wieder aufgrund von irgendwelchen Klungeleien im Hintergrund, wenn man dann wieder versucht, keine Ahnung, wieder der große HSV zu sein und der Dino und dann irgendwie im großen Theater mit irgendwelchen Namen mitspielt, dann habt ihr mich echt verloren. Und was für ein Zeichen soll ich dann als Podcast-Moderator setzen? Dann kann ich nur ein Zeichen setzen, ja, dann höre ich mal auf, weil dann habe ich keine Lust mehr, ständig mich über diesen Verein aufzuregen. Es gibt ja auch diverse Blogs mittlerweile von HSVern, die dem HSV den Abstieg wünschen und die sich fast ärgern, wenn wir mal gewinnen. So einer bin ich ja gar nicht. Aber dann wäre ich wirklich total enttäuscht. Ja, und dann gab es auch 1, 2 Twitterer, die dann gesagt haben, ey, wenn der HSV schon wenn das passieren sollte, ja, und du verlässt uns dann auch noch, das wäre ja völlig ungerecht. Aber Freunde, das hier ist ich mache das total gerne und ich freue mich über jede Reaktion, die ich über Twitter bekomme, beim Nur der HSV-Pod oder auf meinem Blog, der Hobbs oder wo auch immer. Ich freue mich über so viel Zuspruch und ich freue mich über so viel Downloadzahlen. Das ist wirklich ganz toll. Aber ich... das ist dennoch immer noch meine Freizeit, das ist ein Hobby, das ich seit extrem vielen Jahren mache und es ist für euch ein kostenloser Support und da muss ich ja auch ein bisschen Freude dran haben. Und wenn der HSV dann diesen Weg, wo wir jetzt alle endlich mal wieder so ein bisschen Blut lecken, wo wir endlich alle mal wieder sagen, wie geil ist das eigentlich hier mit dem HSV, ja, wenn der HSV dann das wieder verlieren würde, das wäre schon schlecht. Und die Befürchtungen von mir sind definitiv da, denn Bernd Hoffmann, das sei jetzt mal ganz abschließend gesagt, Bernd Hoffmann hat in den letzten Monaten, wenn er Interviews gegeben hat, immer wieder gesagt, wenn er einen Fehler gemacht hat als Vorstandsvorsitzender, dann war es, dass er viel zu lange gebraucht hat für die Sportchefsuche damals, also für den Nachfolger von Dietmar Beiersdorfer. Das hat er als seinen großen Fehler angesehen. Und kaum ist er gewählt worden als Präsident und kaum schlägt er eine Woche später, schlägt Bernd Hoffmann dazwischen und entlässt Bruchhagen und entlässt Todd, steht der tatsächlich vor dem Mikrofon und sagt, also ein schlechter Ratgeber wäre jetzt, alles schnell zu machen, sondern wir wollen halt die richtigen Personen. Ich weiß ja nicht, wie es euch bei diesen Aussagen geht, aber mir stellen sich da alle Nackenhaare hoch, weil ich so denke, ey, den Fehler hast du ja nun schon als Vorsitzender vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Das kann doch wohl nicht angehen, dass du da ein Vorstandsvorsitzenden entlässt und einen Sportchef entlässt. Das kannst du machen, auch nach einer Woche. Kannst du machen, ja. Aber dann musst du jemanden im dann musst du jemanden in der Hinterhand haben. Und bitte nicht Thomas van Heesen, ja, mit diesen ganzen, dass der auch noch wieder an Papadopoulos mit beteiligt ist und der begnadet wird und so, weißt du, das riecht alles, das schmeckt alles nicht gut. Und das möchte ich, diesen Sumpf müssen wir doch endlich mal abbauen und nicht immer noch wieder befeuern. Und das ist halt eine ganz, wie ich finde, eine ganz schwierige Situation gerade von Bernd Hoffmann, dass der anscheinend sich jetzt wieder Zeit lässt und mal guckt, ja, und auch bei dem Trainerteam sagt, naja, warten wir erstmal so ab. Kann ich auch verstehen. Das war in den letzten Jahren ja auch immer so, dass man sagt, warten wir erstmal ab. Und das ist ja auch richtig. Aber wenn du hier siehst, dass nach Jahren, nach ganz vielen Jahren, das erste Mal wieder ein Trainer ist, wo du wirklich eine Handschrift auf dem Spielfeld erkennst und wo du siehst, dass die Spieler auch für diese Spielweise auch brennen, dann kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen. Da muss man wirklich jetzt hier jetzt fällt es mir zum Schluss nicht ein. Also dann muss man eine Entscheidung fällen. Ja, dann muss man sagen, so und so machen wir es jetzt, egal was da kommt. So, und dieses Rumgeeiere, da kann man schon wieder befürchten, dass entweder da kein Plan herrscht oder dass man irgendwelche Seilschaften wieder bedienen muss oder. Und das klingt halt nicht gut. Und deswegen meine Aussage, also ich finde diesen Spielstil momentan wunderbar. Guck den HSV endlich mal wieder gern und das möchte ich bitte in der nächsten Saison auch. Liga unabhängig, egal wo wir spielen. Und auch wenn wir die nächsten 5 Spiele jetzt nicht mehr gewinnen sollten, wenn der HSV weiter so auftritt, dann vielleicht ein paar individuelle Fehler macht und dadurch Spiele verliert, aber denkt daran, wie wir nach dem 2:2 wiedergekommen sind. Selbst wenn das nicht zum Erfolg geführt hätte und Hand auch typisch wieder in den vierten Stock statt in den Winkel geschossen hätte. Ja, und wir rein rechnerisch dann schon bald verloren gewesen wären. Es ist scheißegal. Aber war das nicht geil, wie die Mannschaft noch bis zur 90. Minute an sich geglaubt hat und gekämpft hat? Genau dafür gehe ich ins Stadion. Genau dafür zahle ich für Sky diese horrende Monatsgebühr. Genau dafür bin ich Fan. Ja, deswegen. Und das möchte ich gerne weitersehen, egal ob das jetzt kurzfristig Erfolg bringt oder nicht. So, und das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt ist der Sonntag schon wieder fast vorbei. Meine Familie, glaube ich, schon ohne mich an die Elbe gefahren. Ich muss da sofort gucken, ob die noch da sind. Ich bedanke mich für eure lange Aufmerksamkeit. Wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Und ich melde mich dann nach dem Hoffenheim-Spiel wieder. Danke für euer Ohr, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.